HR2 Kulturszene Hessen.
Am 7. Juni wurde die Reihe Frankfurter Hausgespräche 2017 im Holzhausen-Schlösschen eröffnet. Unter dem Motto Mehr Einheit oder mehr Vielfalt in Europa diskutierten Professor Jürgen Wertheimer aus Tübingen, Professor Harald Müller aus Frankfurt und Professor Ulrike Ackermann aus Heidelberg. Ulrike Ackermann leitete die Diskussion und eröffnete den Abend mit einem Vortrag, den Sie zu Beginn in einer gekürzten Fassung hören werden.
Ich freue mich sehr, diese Frankfurter Hausgespräche zum Thema Europa mit meinem Vortrag und der anschließenden Diskussionsrunde eröffnen zu dürfen. Ich denke, das Holzhausen-Schlösschen, getragen von der Frankfurter Bürgerstiftung, ist ein ganz gebührender Ort für diese wichtige Diskussion über unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Zukunft Europas und der westlichen Werte. Was wollen wir für uns? Was wollen wir für Europa? Und was wollen wir für den Westen? Unsere Freiheiten und westlichen Werte sind in den letzten Jahren weltweit unter immer stärkeren Druck geraten. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen man nach dem erfolgreichen Sieg der Demokratie und Freiheit über den Kommunismus 1989 davon ausging, das westliche Erfolgsmodell verbunden mit der Marktwirtschaft würde sich in der ganzen Welt durchsetzen und sie friedlicher machen. Stattdessen der weiter tobende Krieg in Syrien, zerfallene und gescheiterte Staaten in der gesamten arabischen Welt, missglückte Revolutionen, die die alten Herrscher vertrieben, aber Islamisten an die Macht brachten, blutige Stammeskriege und Autokratenherrschaft auf dem afrikanischen Kontinent, gescheiterte westliche Interventionen und nachfolgende kopflose Rückzugsgefechte. Der Westen als geopolitische Ordnungsmacht, angeführt von den USA, erodiert zugleich. Donald Trump beschleunigt mit seiner Politik diesen Prozess auf atemberaubende Weise, auch wenn er sich zwischenzeitlich zur NATO bekannt hat. Doch auch der alte Westen, das ehrwürdige Europa, hadert mit sich selbst und kommt aus den wirtschaftlichen und politischen Krisen nicht heraus. Von Einigkeit keine Spur. Mit der geopolitischen Erosion des Westens ist ganz offensichtlich auch dessen normative Werteordnung in eine tiefe Krise und unter Beschuss geraten. Westliche Werte und der darin gründenden Lebensstil sind inzwischen nicht nur von außen, sondern auch von innen bedroht. Zu den äußeren Bedrohungen zählt an erster Stelle der politische Islam. Auch bei uns im sicher gewähnten Europa nehmen die Angriffe zu. Islamisten führen seit langem einen militärischen und ideologischen Krieg gegen uns und unseren modernen Lebensstil. Explosiver Hass schlägt dem Westen entgegen. Gehasst wird der Geist des Westens, wie er in Wissenschaft und Vernunft zum Ausdruck kommt, und vor allem sein Lebensstil. Gebrandmarkt wird sein Individualismus, sein Materialismus und sein Hedonismus, die Sexualität und ihr Urbild, der weibliche Körper. Singen, tanzen, trinken, ausgelassenes Lachen, Minirock und freie Frauen, Homosexualität, die Sinnbilder westlicher Lebensart sollen ausgemerzt werden. Besonders dem Gottlosen gilt der Hass. Er soll vernichtet werden, um den Weg frei zu machen für die globale Herrschaft des Kalifats. Darin gilt das Individuum nichts und das Kollektiv alles. Allzu lange hat die Politik die Abschottung der bei uns entstandenen Parallelgesellschaften, in denen es Ehrenmorde, Zwangsverheiratungen und Frauenverachtung gibt und die immense Zunahme des Salafismus verharmlost. Die Ideologen des Salafismus haben sich bereits seit 10 Jahren zum Programm gemacht, die westlichen Gesellschaften zu spalten. Ihre Strategie? Mit Anschlägen dafür zu sorgen, dass muslimische Bürger unter Generalverdacht geraten, sich in Parallelgesellschaften von der Mehrheitsgesellschaft absetzen und so leichter für den Dschihadismus zu mobilisieren sind. Das heißt, eintauchen in die Gesellschaft, um sie von innen heraus zu sprengen, in der Hingabe an den Dschihad und den Tod. Die Anschläge rücken näher und häufen sich, etwa Amsterdam, London, Paris, Nizza, London, Berlin, Manchester, wieder London. Inzwischen sind ganze Stadtteile in Frankreich oder Großbritannien islamisiert. Scharia-Gerichte sprechen ihr eigenes Recht. Frauen sieht man kaum noch im öffentlichen Raum. Und die Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsdienste hinken der Realität hoffnungslos hinterher, weil sie auf ihrem Radar veraltete Täterprofile haben und ihnen deshalb potenzielle und tatsächliche Täter durch die Maschen rutschen. Die Politik hat die Gefährdungen des radikalen Islam in unseren Gesellschaften verharmlost, um dem vermeintlichen Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit und der Islamophobie zu entgehen. Doch wenn Behörden keine der Lage adäquaten Anweisungen erhalten, liegen sie natürlich in der Analyse und Deutung der Gefährdungen und der Gefährder falsch oder daneben. Aber nicht nur der totalitäre Islamismus fordert den Westen und sein Selbstverständnis heraus. Auch die neoimperiale Politik Wladimir Putins, sein Krieg in Syrien und in der Ukraine und seine Destabilisierungsversuche der Nachbarstaaten haben eine neue Situation geschaffen seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Ende des Kommunismus in Ostmitteleuropa. Auch dadurch geraten die westlichen Werte unter Druck. Unter Druck gerät der Westen auch angesichts der Unberechenbarkeit des NATO-Verbündeten Türkei. Angewiesen auf Kooperation in der Bewältigung der Flüchtlingskrise, muss Europa nun zuschauen, wie sich das Land unter der Herrschaft Erdogans zu einer islamistischen Präsidialdiktatur entwickelt hat und sich mit seiner Politik direkt in die inneren Angelegenheiten Deutschlands einmischt. Neben äußeren Bedrohungen lauern aber auch im Westen selbst Gefahren. Der Konsens über das eigene Selbstverständnis bröckelt. Die über Jahrhunderte mühsam erkämpften Freiheitsrechte geraten auch bei uns zunehmend unter Druck. Es sind westliche Werte, nicht im engen geografischen Sinne. Sie gehen auf die Ideen der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789 zurück und mündeten in der Erklärung der Menschenrechte. Ein normatives, kulturelles, transatlantisches Projekt des alten Westens, nämlich Europa, und des neuen Westens, nämlich Amerika. Dieser hohe Anspruch ist erst einmal ad acta gelegt, nachdem sich die einzig verbliebene westliche Groß- und ehemalige europäische Schutzmacht einen Antipolitiker zum Präsidenten gewählt hat, der anti-westliche Ressentiments bedient, Foltergut heißt, Putin gegenüber den amerikanischen Sicherheitsdiensten in Schutz nimmt und obendrein in Feudalherrenmanier Millionäre zu Ministern kürt, deren Qualifikation in guten Geschäften mit dem Kreml besteht. Seinen eigenen Reichtum verdankt er Verstrickungen mit der russischen Mafia. Mit seiner Politik geht ein Epochenbruch einher. Trump hat der globalisierten Arbeitsteilung den Kampf angesagt, setzt auf Protektionismus und Isolationismus, kündigt bi- und multilaterale Kooperationen und verwirft den Freihandel. Zu dessen Fürsprecher macht sich im Windschatten dieses Politikwandels und der Neuordnung der Welt gerade das kommunistische China mit seinem gigantischen Seidenstraßenprojekt. Und ausgerechnet in europäischen Ländern, die während der friedlichen Revolution 1989 für die Freiheit gekämpft und die Transformation vom Kommunismus zur Demokratie erfolgreich durchlaufen haben, wie Ungarn oder Polen, nehmen autokratische Führer ihren Bürgern die frisch errungenen Freiheiten wieder weg und zersetzen den jungen Rechtsstaat. Auch über den Umgang mit den nach Europa drängenden Flüchtlingen und Migranten zeichnet sich bisher keineswegs eine einvernehmliche Strategie ab. Die Außengrenzen sind nicht wirksam geschützt und die mangelnde Kooperation der nationalen und europäischen Sicherheitsdienste ist angesichts der andauernden Terrorgefahr skandalös. Nachdem die Briten die EU verlassen haben, sind die Fliehkräfte in anderen Ländern noch nicht gebannt, auch wenn Trumps Politik und der Brexit offensichtlich eine abschreckende Wirkung zeitigen. Seit einigen Jahren können wir auch in Deutschland eine Krise des Vertrauens beobachten. Die Bürger misstrauen nicht nur den alten politischen Volksparteien, auch das Parlament hat erheblich an Ansehen eingebüßt. Nicht anders geht es der Marktwirtschaft. Im Zuge der Flüchtlingskrise und weltweiten Migrationsbewegungen Richtung Europa und vor allem nach Deutschland hatte sich diese Krise verschärft und eine Diskussion über westliche und europäische Werte provoziert, über die normativen Grundlagen unseres Gesellschaftsmodells, über unseren Lebensstil und die Zugehörigkeitskriterien im Integrationsprozess. Die Debatte darüber, ob der Begriff westliche Werte zuträglich, nötig oder überflüssig sei, zeigt, dass die westlichen Selbstzweifel im Raum stehen, auch bei Intellektuellen und Teilen der Funktionseliten. Nicht nur vom postfaktischen, sondern inzwischen auch vom postliberalen Zeitalter ist die Rede. Doch je komplizierter die Welt, desto konfliktreicher wird sie und beschert uns immer häufiger Wertekollisionen, etwa zwischen Freiheit und Sicherheit oder Freiheit und Gleichheit. Umso wichtiger ist eine fortgesetzte Selbstverständigung der Gesellschaft darüber, was uns zusammenhält, was nicht verhandelbar ist und wie wir den neuen Herausforderungen begegnen können. Genügt in Deutschland zum Beispiel das Grundgesetz als Orientierung und rechtsstaatlicher Rahmen? Oder müssen wir uns darüber hinaus auf Kriterien und Verhaltensregeln jenseits der Justiziabilität einigen? Was sind die Elemente und Güter, die in Zukunft unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt bei uns und in Europa ausmachen werden? Brauchen wir tatsächlich eine Leitkultur? Eins ist in jedem Fall klar. Unsere über Jahrhunderte mühsam erkämpften Freiheiten, die politische, die wirtschaftliche und vor allem die individuelle Freiheit und den darin gründenden Lebensstil, müssen wir jetzt und immer wieder aufs Neue offensiv verteidigen. Denn es ist der anspruchsvollste Lebensstil, den wir je hatten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Müller, ich würde gerne mit Ihnen beginnen und dieser ganz großen Frage, auch vor dem Hintergrund Ihrer Arbeit, Ihrer Forschung am Institut, an der Uni, ist die westliche Weltordnung im geopolitischen Sinne am Ende?
Ach nee, so schnell geht's nicht und ich liebe es immer, die Dinge so etwas historisch zu relativieren. Dieser antidemokratische Rollback, den wir im Moment zweifelsohne erleben, passiert nicht zum ersten Mal. Wir hatten eine große Demokratisierungswelle nach 1919, gefolgt vom Aufstieg des Faschismus und des Stalinismus, wo etliche Demokratien wieder verschwanden. Wir hatten dasselbe nach 1945. Wir hatten dasselbe dann nochmal im Zuge der Entkolonialisierung nach 1960. Diese Länder in Afrika wurden zunächst mal alle Demokratien und das ging ganz schnell, da waren sie es nicht mehr. Und wir hatten natürlich einen unglaublichen und gar nicht zu bewältigenden Zug zur Demokratie nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Und jeder vernünftige Mensch, der sich angesehen hat, wie diese Gesellschaften aussahen, als sie über Nacht von der kommunistischen Einparteienherrschaft übergingen, zu einer dem Westen nachmodellierten Demokratie, musste wissen, dass das an vielen Stellen nicht halten würde. Dass der Prozess so lange gedauert hat, überrascht mich. Und dass er am Ende ein bisschen auch uns selber erwischt, also das klassische alte Europa und Gott behüte die Vereinigten Staaten, überrascht sehr heftig. Aber diese Pendelbewegung ist historisch nichts Neues. Und sie ist auch absolut logisch, weil Demokratie ist eine komplizierte Sache. Und wenn eine Gesellschaft versucht, das sehr schnell sich überzustülpen, gibt es Rückschläge, das ist nicht zu vermeiden. Was die Geopolitik angeht, ist eigentlich wichtiger als dieses Nagen am demokratischen Bestand, der fraglos erkennbare Machtaufstieg nicht demokratischer Mächte, vor allen Dingen einer, nämlich Chinas. China macht keine Anstalten, sich demokratisieren zu wollen. Es ist stark und es wird weiter stärker. Allerdings ist China geopolitisch gesehen zunächst mal auch kein Feind. China versucht und der Wahrung seiner eigenen nationalen Interessen so gut im Multilateralismus mitzuspielen, wie es kann und will. Ich würde sagen, besser, als wir es von Herrn Trump erwarten dürfen. Und China bietet sich gewissermaßen freiwillig an, als eine Stütze der Europäer in den fraglos dürren Jahren, die uns mit diesem aus den Fugen geraten amerikanischen Partner bevorstehen. Und wir müssen in aller Vorsicht und mit Unterwahrung der notwendigen Distanz, denke ich, die Angebote prüfen und annehmen, wo sie sinnvoll sind, zum Beispiel, wenn es gelingt, auf die Weise neue Freihandelsstrukturen zu schaffen. Aber wir dürfen auch letzten Endes damit rechnen, dass wir in den Vereinigten Staaten in 2, 4 oder 8 Jahren sehr deutliche Korrekturen an dem sehen werden, was sich jetzt bei den letzten Wahlen gezeigt hat. Dabei lasse ich es erstmal.
Danke für diese erste Einschätzung, Herr Wertheimer.
Aber nicht mit dieser großen Frage, da bin ich überfordert.
Naja, also Sie sind Literaturwissenschaftler, aber wie ich in den Vorgesprächen feststellte, politisch sehr wach und beobachtend dabei. Und wie steht's mit der westlichen Weltordnung?
Ja, trotzdem, ich verlasse mich jetzt ein bisschen auf Kleist, der einen wunderbaren Aufsatz geschrieben hat über die Verfertigung der Gedanken beim Reden, und hoffe, dass Sie mir kommen, während ich rede. Denn nach Ihrem Gestöber und Ihrer glasklaren Analyse der Realsituation hat sie ja selbst in mir der Hoffnungsspielraum noch weiter verdunkelt. Sie haben zwar eine sehr elegante Schlusswendung dann anzufügen versucht, aber die Bestandsaufnahme, wenn sie so zutrifft, und vieles spricht dafür, die gibt nicht so eben sehr viel Optimismus Anlass. Nun ist es so, ohne historisch relativieren zu wollen, dass das für mich eigentlich die Signatur Europas ist. Ich habe nie groß mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja noch nicht mal mit Toleranz, das haben andere Kulturen auch. Warum sprechen wir uns das immer zu? Vielleicht ist das mit ein Anlass auch dafür, dass wir so ungemein beliebt sind in der Welt. Der Buddhismus versteht vielleicht mehr davon als wir, hat vielleicht keine so ausgefeilte Theorie wie wir. Nein, also was Europa hat, und ich kann das nur verfolgen über die letzten 2, 3 Jahrhunderte, sind ein paar Eigenarten, die stark und schwach zugleich machen. Das ist unsere Fähigkeit oder unser zerstörerischer Reflex, alles zu relativieren. Das ist eine Spätfolge der Aufklärung. Wir denken das Argument und bereits das Gegenargument und machen das auch zum Thema, diesen Widerspruch. Das hängt zusammen mit einer anderen Qualität, zu der ich auch sage, da müsste Europa stehen dazu, zu einer leidenschaftlichen Streit- und Debattenkultur. Auch das ist ein Erbe der Aufklärung und auch eine Verpflichtung, denke ich. Und es ist nicht in jeder Kultur üblich. Ich komme nicht umhin, dann höre ich schon auf, ein kleines Beispiel zu bringen, das für mich Europa in Nutze darstellt und literarischer Art ist. Das ist der wunderbare kleine Dialog von Diderot, also einem der Mitherausgeber der Enzyklopädie. Und der heißt einfach Rameaus Neffe. Manche von Ihnen kennen den vielleicht, wenn nicht, ist es ein schwerer Mangel, sage ich jetzt auch mal. Bei Reclam gibt es dieses Bändchen, Goethe hat es übersetzt. Er ist ziemlich unbekannt geworden, ein genialer Dialog. Was ist der Inhalt? Und der ist sehr aktuell, finde ich. Ein Aufklärer, ein belesener, vernünftiger, westlicher Mensch stellt sich vor, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich einen Dialog führen müsste oder mich auseinandersetzen müsste mit dem größtmöglichen Gegenteil von mir? Einem vulgären, gewaltbereiten Materialisten. Und so tritt dieser Neffe Rameaus auf. Und dann ist dieser Dialog aufrichtig genug zu sagen, es endet in einem Debakel für den Vertreter der westlichen Lebenshaltung. Er hat einem entschlossenen, vulgären Materialismus der keine Differenzierungen wünscht und die Welt in Schwarz und Weiß und Gut und Schlecht zerlegt, legt. Ja, es klingt, wie wenn ich von Trump spreche, aber, und es ist vielleicht auch so, wir haben diesem Typus nichts entgegenzusetzen. Wir haben es in der Tat nicht, weil wir es nicht wollen. Weil wir, wenn wir es wollen würden, hinter unsere eigenen Prämissen zurücktreten müssten. Und in diesem Dilemma sind wir nun einmal. Das kann man übertragen auf religiösen Fundamentalismus, das kann man übertragen auf derben Materialismus, auf fast alle anderen Zugriffe. Sodass mir nur im Moment nur der eine Ausweg gangbar scheint, einen Schritt zurückzutreten, nicht mehr groß zu tönen von unseren Werten, die uns ohnehin keiner glaubt, weil wir sie bereits x-mal verraten haben. Also der größte Verrat wurde von uns selbst an unseren Werten begangen. An Grausamkeit kaum zu überbietenden Systemen und Kriegen. Ein bisschen zurückzutreten und sich ein bisschen was gefallen zu lassen. Auch gefallen zu lassen, dass die Kräfte, die wir wachgerufen haben, jetzt zum ersten Mal mit dieser Wucht zurückkehren. Das sind wir nicht gewohnt. Und es ist schmerzhaft. Und sehr unangenehm. Aber wir können doch nicht an der Tatsache vorbei, dass wir es in ein paar Jahrhunderten verstanden haben, die gesamte Welt in eine Art Domestikenreich nach unserem Vorbild zu verwandeln. Das war nun mal der großartige und auch perfide Akt der Kolonisation. Und wir haben vor einiger Zeit immer davon gesprochen, so ein bisschen akademisch überlegen, dass man sagt, ja, Postkolonialismus und damit war die Sache abgetan. Sie ist es nicht. Sie ist es nicht und das menschliche Gedächtnis hat eine lange Laufzeit. Und ich bin sicher, dass vieles von den gesammelten, verschwiegenen, verschwiemelten, unterdrückten Ressentiments jetzt eben zurückkommt. Und jetzt hat man zum ersten Mal nicht Kommunismus, nicht irgendwelche Ideologien politischer. Jetzt hat man plötzlich, Khomeini hat begonnen damit und hat es entdeckt und der Westen hat es gefördert. Übrigens, Khomeini wurde von Paris eingeflogen in den Iran. Wir haben es uns also vom Leibe gehalten, aber es lässt sich in Zeiten der Globalisierung nicht vom Leibe halten. Jetzt ist es da und wir müssen uns damit auseinandersetzen und dürfen nicht erwarten, dass wir dieses Problem so schnell lösen könnten. Ich meine nach wie vor ein Kreatives ins Leere laufen lassen wäre besser, als so sich in Positur zu werfen.
Ich habe in meinem Vortrag ein wenig anders argumentiert, möchte jetzt aber nicht in ein Zwiegespräch hinein, sondern bitte jetzt, Harald Müller, sehen Sie das genauso, dass wir diese Wertediskussion noch zum Schluss ein bisschen weiterführen wollen, aber erstmal unmittelbar, dass wir uns zurückhalten sollen, dass wir die Sache laufen lassen sollten.
Gut, ich bin völlig einverstanden mit dem, was der Kollege sagt, über das, was wir weltweit angerichtet haben. Noch bei Kant, der nun wirklich einer der Ikonen der Aufklärung ist, findet sich die Verächtlichkeit gegenüber den nicht zivilisierten Völkern. Und mit dieser Verächtlichkeit sind die westlichen Mächte über die Welt gelaufen und haben die Grundvorstellung, dass alle Menschen gleich sind, dramatisch, grausam und mit jahrhundertlangen Folgen praktisch überall auf dem Planeten verletzt. Und wenn man sich heute anschaut, wo chinesische Ressentiments herstammen, dann muss man mal auf den Opiumkrieg gucken, wo die britischen Imperialisten den Chinesen das Opium aufgezwungen haben, damit sie damit ihre Teeplantagen in Indien finanzieren konnten. Aberwitzig. Und zugleich war Großbritannien damals nach den Wahlreformen schon der Leuchtturm des Liberalismus. Das muss man in Rechnung stellen. Nur das in Rechnung stellen heißt natürlich auch nicht, dass man sich gegenüber Angriffen nicht wehren darf. Und wehren tun wir uns. Sie haben ein sehr finsteres Bild vom Versagen der Sicherheitsdienste und dem Unterschätzen der Problematik, der innenpolitischen Problematik durch die Politik genannt. Ich sage dazu zwei Sachen. Das erste ist, Es gibt bei jeder neuen Herausforderung eine Lernkurve. Und wir reden hier nicht von einzelnen Personen. Wir als Wissenschaftler tun uns sehr leicht, ein Phänomen zu sehen, zu sagen, das ist neu, das ist gefährlich, jetzt muss man aber was machen. Aber wir reden hier nicht über Individuen, sondern wir reden über Verwaltungen, über Bürokratien, über Ministerien. Und da mahlen die Mühlen ziemlich langsam. Und sie haben in der Frage der inneren Sicherheit nahezu beängstigend schnell reagiert. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben ein großes Projekt gemacht mit Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung zum Salafismus. Die Forschungen dazu sind 2 Jahre alt von heute an. Und wir waren überrascht über das Ausmaß an Vorkehrungen, an Wissen, an neu geschaffenen Strukturen, auch an Zusammenarbeiten zwischen Sicherheitsbehörden und Nichtregierungsorganisationen. Das ist phänomenal. Dies hat es so auch früher wirklich nicht gegeben, zu Zeiten der sozialrevolutionären Terrorismuswelle. Da sind neue Dinge erfunden worden. Nur ist der Punkt natürlich, ein einziger Idiot, der fanatisch ist und der den üblichen Zugang zu marktgängigen Mitteln hat, die man zusammenbasteln kann, um daraus Sprengstoff zu machen, ein einzelner Idiot, der sich ein Küchenmesser kauft, kann Schaden anrichten. Und wenn Sie mal die Zahl der Anschläge zählen, ist sie erstaunlich gering gegenüber der wahrscheinlichen Anzahl möglicher Attentäter. All das muss man in Rechnung stellen. Das macht mich auch, wenn Sie wollen, etwas fatalistisch ruhig. Ja? Wir können uns als Individuen gegen diese anonyme Gefahr niemals absolut schützen. Ich habe schon seit 1993, als der erste Anschlag auf das World Trade Center war, immer gewusst, wenn ich in einen Hauptbahnhof gehe oder wenn ich in einen Flughafen gehe, jetzt bin ich gefährdet. Das ist so. Das ist ein Alltag, wie über einen Zebrastreifen zu gehen, wenn Betrunkene rumfahren. Man kann in London zum Beispiel sehen, wie sich die Menschen mit großer Würde und großer Ruhe an diese nicht erfreuliche Lage gewöhnen. Ich wollte noch eine andere Sache sagen, die ich vorhin ausgelassen habe, weil Sie auch Putin erwähnt haben als einen Gefährder. Und möchte sagen, dass ich keine Angst vor Russland habe. Ich habe keine Angst vor Russland. Russland ist ein Staat, der so regiert wird, wie er seit 500 Jahren regiert wird, von einer kleinen Gruppe mit einem starken Mann an der Spitze, die ihrem Volk misstrauen, die keine Ahnung haben, wie ein Markt funktioniert, die glauben, ihre äußere Sicherheit durch unfreundliches Gerumpel gegenüber den kleinen Nachbarn erreichen zu können. Herr Putin ist ein mittelmäßiger KGB-Agent gewesen und genauso regiert er das Land. Es geht ihm ungeheuer gut, wenn die Öl- und Gaspreise hochgehen. Er weiß überhaupt nicht, was er machen soll, wenn sie runtergehen. Er war in der Lage, mit seiner reformierten Armee die Großmacht Georgien zu besiegen und eine Insel zu erobern, die von niemandem verteidigt wurde. Und wenn ich sehe, was wir dem entgegenzusetzen haben, selbst nur europäischerseits und selbst ohne die Briten, ist mir nicht bange.
Es geht ja nicht darum, dass man Angst haben muss vor Putin. Es geht nur darum, welchen Einfluss er hat und dass er in dieser doch mittlerweile deutlich gewordenen Weise auch auf Wahlen Einfluss hat, wie in den USA, oder Millionen an Marine Le Pen gibt und auch ihr Erfolg, zumindest finanziell, ihm zu verdanken ist. Das sind Gefährdungen, die man einfach zur Kenntnis nimmt. Es geht ja nicht um Angst haben vor ihm, sondern dass man der Gefahr ins Auge schaut und überlegt, wie man ihm begegnet. Und darüber sind sich die Europäer ja überhaupt nicht einig. Da ist sich übrigens auch die deutsche Wirtschaft in keinster Weise einig. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft fand die Sanktionen gegen Moskau angesichts des Krieges gegen die Ukraine völlig überflüssig und würde sie natürlich sofort allesamt aufheben wollen. Das ist ja eine Frage, wie man dieses und jenes politisch umsetzt und welche Strategien man führt. Ich möchte aber doch noch mal auf den Punkt kommen, weil wir in einem nächsten Bereich jetzt noch mal uns Europa ein bisschen genauer zuwenden. Ich möchte noch mal darauf kommen, dass immer mehr Stimmen laut werden, man soll sich doch jetzt von Amerika eher abwenden. Also der Anti-Amerikanismus in Deutschland ist ja sehr traditionsreich, wie wir wissen. Und in Wahlkämpfen gewinnt er dann auch immer wieder Applaus. Das wird in diesem Wahlkampf mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen. Da würde ich ganz gern jetzt Herrn Wertheimer zu fragen, sehen Sie diese Gefahr des Anti-Amerikanismus oder sehen Sie tatsächlich die Notwendigkeit, nachdem Amerika erstmal von diesem Antipolitiker okkupiert ist, dass wir uns fernhalten sollen?
Also zwei Sachen. Ich würde nicht, es ist zwar ein sehr schöner Aphorismus, ich würde aber nicht unbedingt von einem Antipolitiker sprechen. Es ist eine so radikal andere Form des politischen Agierens, der wir nicht gewachsen sind im Moment, die uns degutiert, aber die es gibt. Und er macht leider Politik damit. Also wir sollten den Begriff vielleicht ein bisschen erweitern und auch für andere als die demokratischen Verhaltensweisen eine Ecke garantieren. Was das andere betrifft, Ihre Frage, da gilt dasselbe wie für den Dialog mit dem Islam, dem Dialog mit NGOs, dem Dialog mit den Nichtregierungsparteien in Israel. Natürlich, man muss immer den Kontakt suchen, ja vielleicht sogar verstärken in diesen Phasen mit den Kräften, die es ja auch gibt und die durch diese Eisdecke der professionellen Panzerung kaum mehr sichtbar ist. Dasselbe gilt übrigens für den Islam. Wir sollten uns immer wieder klar machen und bewusst machen, dass die Akteure vielleicht, gibt ja da Schätzungen, die Sie besser kennen als ich, vielleicht 3% oder vielleicht 1% sind die Akteure und innerhalb der Akteure noch die Täter minimal. Die zu isolieren oder jedenfalls, wenn nicht zu isolieren, die anderen zu einer Verständigung zu bringen, um allmählich den Widerstand gegen diese alle malträtierenden Kräfte riskanter zu machen für die oder zu schwächen, das sind keine Widersprüche, das sind eigentlich Notwendigkeiten. Also im Moment diese Amerika, ich kenne auch 2, 3 Projekte, die eben jetzt starten zwischen Amerika und Europa. Denn diese, Sie sagen, das Ressentiment ist wieder belebbar, aber auch die Bindung ist wieder belebbar. Die gab es ja schließlich auch, eine lange und rettende Bindung nach dem Ersten Weltkrieg, auf die wir uns auch beziehen müssen. Und insgesamt, ich kann mich nur wiederholen, Europa ist nun mal ein Kontinent der gedanklichen Widersprüchlichkeit. Und wir sollten uns zu diesem Erbe bekennen und es nicht verdrängen und durch einen Schnellschuss in Richtung plötzlich einer Einheitsdenke ablösen. Wir sind ein Debattenkontinent geworden. Wir sind ein säkularer Debattenkontinent geworden. Und auch die Religionen sind Teil der Diskussion drüber. Das sind unsere Errungenschaften. Die Religionen sind Thema der Kritik und nicht selbstherrliche letzter Bezugspunkt. Daraus ergeben sich dann notwendigerweise Linien der Trennung und Linien der Verbindung. Und die sind nicht mit territorialen und regionalen Grenzen identisch. Dazu gehört übrigens auch, wenn ich das als Letztes noch sagen darf, meiner Ansicht nach war es sträflich, dass man in diesen Globalisierungsprozessen fast völlig an den Kulturen der Völker vorbeigegangen ist. Die waren allenfalls dekoratives Element oder wurden ab und zu zitiert. Aber Europa ist ein Produkt nicht aus den Laboratorien von Politikern, ist ein Produkt der Ilias und Odyssee, ist ein Produkt der Edda, ist ein Produkt von 1000 anderen mythischen und nicht mythischen literarischen Quellen. Und das ist die Stärke, das ist das Erbe. Und es riecht sich vermutlich jetzt, dass man das auf einer Ebene nur dekliniert hat, der des Geldes und der der Macht.
Angesichts der komplizierter gelagerten Weltlage, so muss man sagen, auch was die Zweifel an der Verteidigungsbereitschaft dieses Westens anlangt mit der Unterstützung Amerikas, ist ja die Debatte schon länger im Gange, dass Europa auch übrigens für seine Verteidigung jetzt anders gerade stehen müsste, sich anders zusammenschließen müsste, sich anders abstimmen müsste, also näher rücken müsste, sich stärker koordinieren müsste, zumindest in dem sicherheitspolitischen Bereich, was den Schutz der EU-Außengrenzen anlangt. Herr Müller, wie sehen Sie das?
Also wir geben 200 Milliarden Euro im Jahr ohne Großbritannien für die Verteidigung aus. Das ist eine ganze Menge Holz. Wenn man auf einzelne Bereiche, zum Beispiel der Bundeswehr, schaut, kann man sich schon vorstellen, dass man dort ein bisschen mehr investieren darf. Aber 2% des Bruttosozialprodukts ist utopisch. Und übrigens geben die Vereinigten Staaten auch keinesfalls 2% ihres Bruttosozialprodukts für die NATO aus, sondern deutlich weniger. Die 3% für das Militär insgesamt bedient ja ganz andere Regionen überwiegend als Europa. Die Europäer haben eine große Chance, ihre Verteidigungsfähigkeit zu optimieren. Und man liest jetzt in diesen Tagen wieder mal die Absichtserklärungen dazu. Das sind insbesondere eine Koordinierung der Beschaffungsplanung und der Beschaffungsausgaben. Die Effizienzgewinne dort sind enorm. Man muss es halt nur machen. Und man muss nicht die letzte kleine Panzerklitsche in Malta noch aufrechterhalten, damit Malta auch eine Panzerklitsche hat. Das ist jetzt ein scherzhaftes Beispiel natürlich. Aber Sie verstehen, was ich im Kern meine. In der Beziehung kann Europa sehr viel tun, aber ich würde schon auch davor warnen, jetzt in Panik die NATO aufzugeben, zu sagen, die Amerikaner sind böse, mit denen können wir nichts mehr machen. Das ist ein sehr, sehr beharrlicher Körper, die NATO. Und er ist auch sehr beharrlich im amerikanischen System bis hin zu einigen der Spitzen dieser Regierung. Auch da sollte man überhaupt nicht zu nervös werden. Man sollte nur aufpassen, dass wir nicht aus lauter vorauseilendem Gehorsam gegenüber Trumpschen Ansprüchen jetzt unser ganzes gutes Geld in die NATO werfen und andere wichtige Felder der Zukunftsinvestitionen dabei verdrängen. Das haben wir auch nicht nötig, weil, wie gesagt, 200 Millionen mehr geben nur die Amerikaner und die Chinesen aus, die Russen ungefähr 60 bis 70. Also da liegen wir deutlich drüber.
Herr Wertheimer, die Diskussionen über die Zukunft Europas gehen ja in unterschiedliche Richtungen. Also eine Transferunion, eine Sozialunion, eine Neigung zur Vereinheitlichung und viele, die in der Debatte durchaus wortgewaltig mitreden, wollen tatsächlich mehr Europa im Sinne nicht direkt eines Superstaates, aber doch im Sinne der Überwindung der nationalen Grenzen. Gleichzeitig wird debattiert, brauchen wir ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Viele regen an, das scheint mir sehr sinnvoll, dass man insgesamt größere Flexibilitäten einbaut. Besteht die Gefahr dieser Vereinheitlichung, dieser Uniformisierung, der Mitanlass war, dass die Skepsis der Bürger gegenüber dem EU-Projekt in den letzten Jahren immer größer geworden ist?
Ja, die besteht natürlich, aber andererseits muss man sagen, dass die nationale Zugehörigkeit als die primäre bis zu einem gewissen Grad noch immer dominant ist. Und Sie können sich nichts Langweiligeres vorspielen. Stellen Sie sich vor, jemand käme auf die Idee, eine Fußballmannschaft mit Europäern zu machen und die gegen Amerika, würde kein Mensch interessieren. Interessieren tun wir Nationen gegeneinander spielen und es ist ja auch Gott sei Dank nur ein Spiel. Also ich finde, das sollte man sich nicht zum, eine europäische Identität sollte man nicht einfach kreieren wollen. Da gibt es so viele Entwürfe, die alle nichts geworden sind, kann man vergessen. Das sind irgendwelche Romantizismen, die spätestens im Vorhof der Bürokratie zu ihrem Ende kommen. Nein, was man machen kann, ist die Stärke Europas zu entdecken. Und ich sage nur, es gibt kein zweites Territorium auf der Welt, in dem alle 200 Kilometer ein anderer Sprach-, Denk- und Lebensraum beginnt. Und zwar wirklich beginnt etwas anderes. Amerika ist viel mehr amalgamiert und in China besteht jetzt, da gibt es überhaupt nicht diese Vergleichsmöglichkeit. Und ich spreche nicht nur vom Regionalismus, ich spreche von wirklichen kulturellen Differenzen auf engstem Raum, die aber dennoch unter der Rubrik eines europäischen Daches irgendwie mehr schlecht als recht, aber Gott sei Dank funktionieren. Und ich finde, mit dieser nicht so utopischen, aber vielleicht lebenswirklichen Form sollte man sich begnügen. Man könnte sie ausbauen sogar. Was ist Europa anders, wenn man es im Licht der Geschichte betrachtet, als ein permanenter Migrationsraum? von einem Land ins andere, nicht nur die Juden an der Spitze, aber viele andere, haben 3, 4 nationale Identitäten in ein paar Generationen zurückgelegt. Wir sind ein transkultureller Raum. Wir sind ein bi- und plurikultureller Raum. Und zu diesem Erbe sich zu bekennen, das scheint mir absolut wichtig. Und deshalb ist für mich ein Reizwort geworden mittlerweile das Wort der Integration. Ich gestehe es. Integration ist sozusagen die Assimilation der Reflektierten. Aber im Grunde läuft es ja darauf hinaus, dass man alle Menschen in ein Raster bringt. Und das sind sie eben nicht, sondern sie sind verschieden und sie bleiben verschieden. Und wie Heine schon gesagt hat, sie schleppen die Wurzeln ihrer Herkunft mit sich. Und das geht über 2 Generationen, über 3 Generationen, hört nicht auf. Und wenn man einen Minirock trägt, ist man noch lange nicht im Kopf unter Umständen identisch mit der europäischen Studentin, wenn es um andere existenzielle Fragen geht, sondern in ganz verschiedene Kontexte eingespannt. Und ich glaube, das ist eine gewagte und vielleicht ein bisschen steile These, ein Teil des aggressiven Potenzials, das sich jetzt gegen den Westen aufbaut und entlädt, hängt damit zusammen, dass wir stärker, als wir es tun sollten, diesen Monopolismuscharakter, diesen Hegemonialanspruch unserer Werte und unsere Kultur weltweit praktizieren wollten. Wir müssen und wir sind eigentlich potenziell offen für ein vermischtes Miteinanderleben. Was spricht eigentlich gegen Vermischung? Was spricht gegen doppelte Staatsbürgerschaft? Wenn man es nicht immer so zum Riesenproblem macht, als ob du dein Blut oder alles verlierst, wenn du ein Stück Papier weggehst. Die Geschichte der europäischen Juden in Europa ist nichts anderes als ein permanentes Balancieren zwischen mehreren Identitäten. Ja, Sie können sagen, hat nach Auschwitz geführt. Das wäre ein böses Argument, es hat aber auch zum Überleben geführt. Aber ich nehme ein ganz neutrales Beispiel, das aber für mich stichhaltig ist. Denken Sie an die Balkankriege, die vor 25, 30 Jahren jetzt schon fast wieder, an die wir uns kaum mehr erinnern. Woraus wurden die gemacht? Aus ein bisschen Ideologie von ein paar Verbrechern. Übrigens hat es begonnen auf der elitären Sommerschule von Korčula. Da haben die Leute diese Theorien gebaut und dann auf ein Territorium überstülpt, von dem man zu Recht sagt, es war genuin europäisch, es war ein Kulturmischmasch ohnegleichen, sprachlich, kulturell, die Leute haben sich nicht geliebt, sondern ein bisschen hochgenommen, befrotzelt, ironisiert, meinetwegen. Aber daraus einen Genozid zu machen, dazu bedarf es einer Menge Ideologie und einer Menge von Strukturen, die künstlich gemacht werden. Die Völker gehen nie aufeinander los, wenn sie nicht mit einem Programm, mit einer Software im Kopf versehen werden, aggressiv zu werden. Und genauso ist es bei dem Islam. Wir können davon ungeheuer lernen. Und als letztes Wort, wenn wir an diesen Kern gehen, wenn wir wirklich das Wort Prävention, das jetzt im Moment grassiert, ernst nehmen, da könnten wir, wenn Sie danach fragen, kann ich das auch beantworten, da könnten wir unglaublich viel tun, auf dem Felde der Prävention, in der Tat.
Bevor wir zum Schluss natürlich doch nochmal auf das heiße Thema Leitkultur, diese Debatte kommen, möchte ich aber ganz kurz nochmal, Harald Müller, an Sie die Frage richten, ist die Debatte um westliche Werte überhaupt an westlichen Werten festzuhalten? Manche sprechen auch von europäischen Werten. Ist das alles Nonsens und Unsinn?
Also sagen wir mal so, die Debatte ist im Großen und Ganzen ein Produkt eines Teils unserer Politiker, eines Teils unserer Journalisten, eines Teils unserer Wissenschaftler. Es ist eine mehr oder weniger gebildete Elitenangelegenheit. Mit Werten überzeugt man in erster Linie, indem man sie lebt und indem man sie natürlich dort, wo man lebt, wo sie rechtsverbindlich sind, durchsetzt und wo sie nicht rechtsverbindlich sind, versucht zu überzeugen. Wenn wir mal schauen, warum der Westen den Kalten Krieg gewonnen hat, dann war das letzten Endes durch das Beispiel. Wir haben gezeigt in unserem Leben und in unserem politischen System, in unseren Gesellschaften, unseren Wirtschaften, dass das alles besser funktionierte und für die Leute, die in unseren Ländern lebten, besser war. Und das war extrem attraktiv für all diejenigen, die jenseits des Eisernen Vorhangs waren. Und danach sind wir übergeschnappt und haben versucht, das in alle Welt zu tragen, teilweise auf den Spitzen der Bajonette wie im Irak, und das hat nicht funktioniert. Und wir sollten uns auf das rückbesinnen, was funktioniert. Wir müssen an unsere Werte glauben und daran festhalten. Aber wir müssen aufhören, als Missionare zu wirken oder als Wertediktatoren. Das funktioniert nicht.
Also sehe ich das richtig, dass beide Herren den Vorschlag von unserem Innenminister de Maizière, wir sollten doch uns auf eine deutsche Leitkultur einigen, beide ablehnen?
Na gut, der Vorschlag ist ja wirklich kein neuer. In wechselnden Wellen kommt er im Verlauf der letzten 20 Jahre zum Vorschein und wird wieder versenkt. Dann kommt er wieder, kann man vergessen im Grunde, das ist ein flaches Konstrukt. Deutschland hat gewisse Eigenarten des Lebensstils, aber das ist keine Leitkultur. Das ist eher etwas, worunter man manchmal leiden kann. Schauen sich die Fans in einem Fußballstadion an, wenn sie beseligt durch die Welt taukeln, nur weil ein Verein, mit dem sie partout nichts zu tun haben, gewonnen hat. Also es ist im Grunde schon ein bisschen komisch alles. Und das Wort Leitkultur, mich stört immer, dass immer diese hohen Begriffe für Banalitäten verwendet werden. Wir sind froh, wenn wir halbwegs durchkommen. Wir sind froh, wenn wir die Miete bezahlen können, wenn wir einen Job finden, der nicht nur ein Job ist, sondern vielleicht wirklich ein Stück weit Identität sichert, wenn wir gute sanitäre und technische Hilfe finden und Support finden. Und ich wage zu behaupten, das sind 90% der Menschen. Das nämlich sind sie in Wirklichkeit, und sie sind nicht interessiert nur an Allah. Also wer jemals ein paar Monate in Syrien oder in einem der Länder verbracht hat, der weiß genau doch, Sie wissen das wahrscheinlich besser, weil Sie viel weltläufiger sind als ich, dass nachts oder im Privathaus die Post abgeht und dass da genauso gut Individuen leben, die genusssüchtig und lachbereit und tanzbereit sind, wie wir. Es sind nur andere Modi, wo das dargestellt wird. Es wird nicht nach außen getragen, es wird mehr innen gelebt. Ja gut, soll man doch so lassen. Also Leitkultur ist wirklich eine dermaßen dämliche Leimrute, dass sie schon fast wieder ärgerlich zu werden beginnt, weil sie so gefährlich ist, weil sie so eingängig zu sein scheint und eine Lösung garantiert. Aber wir haben doch ganz andere, wenn ich das noch sagen darf als Literaturwissenschaftler, sonst bin ich so traurig, wenn ich gehen muss, alles ist vorbei und ich habe das nicht gesagt. Also Europa hat, wenn es eine europäische Leitkultur gibt, ja, dann kann es kein ganzer Zufall sein, dass Europa den polyphonen Roman erfunden hat. Kein anderes Land, kein anderes Territorium hat ihn in dieser Form. Das heißt, ein Gebilde, was ist ein Roman? Ein Gebilde von 400 oder 600 Seiten, in dem ein absolut nicht mustergültiges Leben, meistens mit jämmerlichem oder so lala Ausgang, beschrieben wird. Und dann nimmt man sich Zeit für jede Nuance, für jede psychologische Detail, will nichts damit demonstrieren, sondern nur der Wirklichkeit des Individuums so weit wie möglich nahe kommen. Ja, das war ein Teil europäischen, mit vielen Stimmen. Der sagt das, jener das Dritte, und der Erzähler weiß nicht immer, wo es lang geht. Bekennen wir uns doch zu dieser Kultur, bekennen wir auch zur Kultur des europäischen Dramas, das es in dieser Form auch nie gibt, dass eine minderjährige, aggressive, treusorgende Schwester sich einem Herrscher in den Weg stellt und den zur Sau macht, wie in Antigone. Und dafür übrigens das Einzige tut, was die wir jetzt gerne zu schnell Feiglinge schimpfen, auch tut, nämlich so eine Art Suizid, Terroranschlag gegen sich selbst zu begehen, Antigone. Denn sie weiß, was sie riskiert, und sie weiß, dass sie es riskieren will. Und wir wissen auch als Zuhörer, dass es nur die Hälfte der Wahrheit ist, dass die andere Hälfte der Wahrheit durchaus bei Kreon und beim Chor und bei der Schwester liegt. Und lassen wir uns doch nicht von den Politikern dümmer machen, als wir kulturell geworden sein können.
Gut, also über eine Sache können wir uns... über eine Sache, da sind wir uns, denke ich, ja, gleich. Über einen Punkt sind wir uns einig, dass nämlich die herausragende Wertschätzung des Individuums tatsächlich zur europäischen und westlichen Kulturgeschichte gehört. Und das ist ein Element, was uns von anderen Teilen der Welt unterscheidet, inklusive dessen, was das für Folgen für die Literatur, für die Sprache, für die sozialen Gefüge, für die Organisation der Gesellschaft selbst anlangt.
Es kann nur das Grundgesetz sein. Das Grundgesetz ist Recht und es ist ein Recht, an das wir uns alle zu halten haben. Was darüber hinaus geht, ist unverbindlich und privat. Und es widerspricht exakt dem, was Sie uns als die westlichen Werte vorgeschlagen haben, wenn irgendwelche politischen Individuen jenseits des Rechts Leuten versuchen vorzuschreiben, was sie gut zu finden haben, was sie zu denken haben, was sie zu sagen haben. Es ist völlig unmöglich und es ist auch lächerlich. Zwei Beispiele aus dem de Maizière-Papier. Wir hören Musik, Bach, Beethoven. War der schon mal auf dem Wacken? Oder hat er schon mal jemand erlebt, der überhaupt völlig unmusikalisch war? Sind das dann keine Angehörigen des deutschen Volkes mehr? Muss man die ausweisen? Oder die andere Sache, wir geben uns die Hand. Der soll mal in die Universität gehen, ja, oder abends in eine Disco, da geben sich die Leute nicht die Hand, sondern ein Küsschen. Oder sie machen diesen da. Ja. Das ist ein alter Bildungsbürger, der versucht, seine enge Perspektive anderen Leuten aufzudrängen, wie der Schusterjunge in der DDR seine spießige Kunst versucht hat, den Leuten auszudrängen und der Anstreicher im Deutschland der 30er Jahre. Ja, nur, dass es hier bildungsbürgerlich daherkommt und deswegen schöner aussieht. Diese ganze Leitkulturgeschichte ist letzten Endes, in meinen Augen, ist es ein Anzeichen von verfassungswidrigem Denken. Und dann steht der arme Mann ja auch außerhalb der Leitkultur.
Harte Worte an die Adresse des Innenministers. Ja, und das ist genau das, was Europa ausmacht, das, was den freien Westen ausmacht, dass wir uns nämlich in dieser Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit über Werte streiten können, neue Werte etablieren können, alte Werte revidieren können. Und ich möchte mit einem Satz von John Stuart Mill schließen, der Engländer, der dann vorgezogen hat, in Frankreich zu leben. Er hat nämlich davon gesprochen, um der Freiheit und um Europa willen, müssen wir die Mannigfaltigkeit der nationalen Kulturen, die Vielfalt der Wege gegen einen hinter dem Rücken der Bürger entstehenden Einheitsstaat stark machen. Wir brauchen den offenen Streit, wir brauchen die Skepsis und wir brauchen den Mut, Minderheitenpositionen lautstark zu machen, auch gegen Majoritäten uns zu behaupten. Und in diesem Sinne haben wir einen schönen Einstieg gehabt bei dem Thema Vielfalt oder Einheit in Europa mit unterschiedlichen Positionen, auch hier auf dem Podium, wie Sie unschwer gemerkt haben. Also in diesem Sinne Vielfalt der Meinungen, weiterhin dieser Disput der Bürgergesellschaft, und das Holzhäusen-Schlösschen und alle weiteren Veranstaltungsräume sind da ein wunderbarer Raum. Und ich hoffe, dass das in Frankfurt in diesem Sinne weitergeht.
In der Kulturszene Hessen hörten Sie die gekürzte Aufzeichnung der Auftaktveranstaltung der diesjährigen Frankfurter Hausgespräche. Am 7. Juni diskutierten im Holzhausen-Schlösschen Professor Jürgen Wertheimer aus Tübingen, Professor Harald Müller aus Frankfurt und Professor Ulrike Ackermann aus Heidelberg, die auch die Gesprächsleitung übernommen hatte.